Du hörst den Podcast zum Lernen lernen von und mit Jens Vogt, Leiter der Akademie für Lernmethoden. Bring dein Hirn zum Leuchten. Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Episode unseres Podcastes Bring dein Hirn zum Leuchten. Hier ist wieder der Jens. Ich freue mich, dass du eingeschaltet hast. So, unsere Akademie heißt ja Akademie für Lernmethoden. Und jetzt ist die Frage, was gibt es denn überhaupt für Lernmethoden? Oder sagen wir mal so, viele verstehen darunter Unterrichtsmethoden. Also Lernmethoden und Unterrichtsmethoden sind noch zwei verschiedene Paar Schuhe. Unterrichtsmethoden selber in der Schule sind zum Beispiel, wie wird unterrichtet im Team, also gibt es eine Gruppenarbeit und so weiter. Da will ich heute darüber sprechen, für das Für und das Wider. Also wenn man sagt, naja, unterrichtest du etwa immer noch im Frontalunterricht, dann hat man natürlich vielleicht irgendwann immer noch im Hinterkopf dran diesen Film, hier die Feuerzangenbowle, wo Lehrer generell nur Vorträge gehalten haben und die Schüler mussten entsprechend leise sein und zuhören, im besten Fall mitschreiben. So, und Frontalunterricht wird von einigen mittlerweile verteufelt. Was, sie unterrichten immer noch im Frontalunterricht? Mein Gott, habe ich öfter mal gehört als Lehrer. Und ich habe das ja 40 Jahre lang gemacht, aber natürlich habe ich nicht ausschließlich im Frontalunterricht gearbeitet. Aber man muss sagen, Frontalunterricht kann wunderbar sein. Um das aber vorwegzunehmen, Frontalunterricht alleine wäre natürlich kontraproduktiv, weil das wird irgendwann mal langweilig und die Schüler gewöhnen sich daran und ich werde aber nachher auch nochmal sagen, warum der Frontalunterricht auch seine Vorteile hat. Natürlich gibt es dann noch die Gruppenarbeit, was viele Schüler ganz toll finden, andere hassen das. In der Regel hassen das die guten Schüler, die am Ende die Arbeit ganz alleine machen, weil die anderen, die nicht so fleißig sind, sich ein bisschen zurückziehen und am Ende muss dann aber präsentiert werden. Und um nicht eine schlechte Note zu kriegen, machen die guten Schüler, die fleißigen, einfach ihr Ding und alle anderen profitieren davon und freuen sich. Wenn sie es eventuell präsentieren, sie vielleicht gibt es sogar einen, der besonders gut reden kann und der hat vorher überhaupt nicht sich eingebracht und jetzt kommt der aber ran zum Präsentieren und kriegt die gute Note, während diejenigen, die es ausgearbeitet haben, leer ausgehen. Also, naja, projektbasiertes Lernen, das ist natürlich auch nicht schlecht. Vor allen Dingen in Schwerpunktschulen wäre sehr wichtig, dass man also Projekte hat, die unglaublich motivierend sind. Also wo man sagt, hier gibt es ein Problem, das muss gelöst werden, macht euch einen Kopf. Und dann arbeiten wir mal an einer ganz bestimmten Sache. Also hier lernen die Schüler in der Regel indirekt oder sagen wir mal, sie müssen sich mit Problemen auseinandersetzen. Sie können sich auf praxisrelevante Dinge konzentrieren. Also ich zum Beispiel habe damals mit meinen Schülern Schülerfirmen gegründet und da habe ich nicht so wahnsinnig viel Vorbereitung gehabt. Natürlich habe ich auch im Frontalunterricht erstmal gesagt, passt mal auf, wir müssen erstmal überlegen, wie wir das angehen, welche Firmen wollen wir haben, welche Probleme wollen wir lösen und was macht euch besonders viel Spaß. Und dann gibt es ja das Unterrichtsgespräch und da versucht man natürlich als Lehrer möglichst alle irgendwie mit ins Boot zu holen Und das ist natürlich anders. Und dann gibt es ja noch diesen neuen Begriff des Blended Learning. Blended Learning hört sich ja ganz modern an, oder? Naja, ein bisschen moderner als der Frontalunterricht ist es natürlich schon. Weil Blended Learning ist so ein gemischter Unterricht. Also eine Mischung aus, sagen wir mal, normalen Lernformen, Lernmethoden und online. Das heißt also, man hat gesagt, geht ins Netz, geht ins Internet und erarbeitet euch bestimmte Dinge. Oder wir treffen uns im Chat oder wir machen eine Konferenz, ne, bei Teams oder über Zoom, je nachdem, was gestattet ist. Naja, und da ist natürlich die Frage, was funktioniert am besten? Und das muss natürlich jeder Lehrer für sich entscheiden. Auch manchmal hat man eher den Drang, okay, ich mache eher dieses Gruppenlernen oder das Projektlernen. Und das kann man auch wirklich von Projekt zu Projekt machen. Also ich erinnere mich an unsere Freunde aus Dänemark, die davon berichtet hatten. Die hatten allerdings eine sehr kleine Schule, aber offensichtlich damals auf jeden Fall Budget. Und dann habe ich gesagt, okay, wenn der Mathelehrer jetzt sagt, ich habe die und die Winkelfunktionen zu bearbeiten, dann sind die zu irgendeinem Ort gefahren und haben zum Beispiel an einer Kirche gemessen, ausgerechnet und so weiter. Und während er also Mathe sozusagen bearbeitet hatte, waren dann zusätzlich noch Geschichtsaufgaben dabei, um die Geschichte des Ortes kennenzulernen und weiß ich was alles. Also da kann man auch ganz viel machen mit Projekten. Eines meiner Lieblingsprojekte war damals Exkursionen. Also ich hatte mich ja mittlerweile auch ganz gut reingearbeitet in den Bio-Bereich, obwohl ich ja kein Biolehrer war, sondern Erdkundelehrer. Und dann sind wir mit dem Fahrrad in die Natur gefahren, haben dort einen Südhang gesucht. Hatte ich natürlich alles vorbereitet und das mussten dann die Schüler auch protokollieren alles an jeder Station. Eine Station war der Südhang eines Urstromtals. So, da konnte man also zum Beispiel sagen, bei uns in Brandenburg hier war die glaziale Serie. Wir haben hier Grundmoräne, das ist hier, wo wir drauf stehen. Dann fällt der Hang ab, das ist der Hang zum Urstromtal. Was fehlt? Aha, der Sander, okay. Hier in Fürstenwalde gab es offensichtlich an einer Stelle keinen Sander. Dann kam das Urspontal und auf der anderen Seite ging es zur nächsten Grundmoräne. Also was fehlte auch hier? Die Endmoräne. Gut, das konnte man alles erfahren oder erlaufen. Dann haben wir Messungen gemacht, aufsteigende Luft, Thermik. Dann haben wir gesehen, wie sich Bussarde oder Greifvögel hochgeschraubt haben, also im Prinzip so in den Kreisen, nicht, die Thermik nutzend. Und dann haben wir eine Bodenprobe gemacht, wir haben Bodenprofil angelegt, wir haben, ich kann mich erinnern an eine große Pfütze, die immer, meistens immer, wenn es geregnet hatte, relativ voll war, mitten auf dem Feld. Und da ging es dann in so einen kleinen Abhang. Und in diesem Abhang, das war eine, so eine Kippe, da hatte sich das Wasser eingefressen. Und im Prinzip war das ein Mini-Fluss. Ja, und an diesem Mini-Fluss konnten wir Fließgeschwindigkeit messen, nicht? Also wir hatten das Wasser dann oben gestaut, haben dann irgendwann mal die Staumauer hochgezogen und dann wurde gemessen mit Sägespänen im Wasser und Stoppuhr und ach, das war alles ganz toll. Also solche Projekte, die wirklich gut und Spaß machen, die bleiben natürlich besonders gut im Gedächtnis hängen. Also das wussten die Schüler noch Jahre danach. Dann irgendwann war das gestrichen. Also Exkursionen durfte ich nicht mehr machen, weil die standen nicht mehr im Lehrplan. Und wenn das nicht im Lehrplan steht, dann ist es auch nicht versichert, wenn man dann mit Schülern durch die Gegend zieht. Und naja, andere Geschichte. Aber ich wollte nur sagen, also Projekte sind toll. Grundschulen haben ein super Projekt hier in Brandenburg mit so einem Zirkus. Da wirst du dann eine Woche lang Zirkus und dann lernen die jonglieren oder auf dem Seil tanzen oder reden oder einen Clown spielen. Jetzt durften sie endlich Clown sein. Und naja, also das sind auch so Sachen, die einfach nachhaltig und im Gedächtnis bleiben. Also Projekte. Gruppenarbeit, habe ich gesagt, habe ich meistens immer so ein bisschen meine Probleme, wenn die Schüler sich selber ihre Partner aussuchen dürfen, dann ist das ganz gut. Der Lehrer macht aber meistens immer den Fehler und sagt, naja, wenn der und der und der zusammen sind, dann kommt eh nichts bei raus. Finde ich nicht so richtig, weil tatsächlich die Schüler dann auch an ihren Aufgaben wachsen. Aber vielleicht auch wirklich, dass man sagt, okay, wir machen mal ein Projektthema oder ein Gruppenthema für besonders gute Schüler und eins, wo die Schüler ein bisschen Lernprobleme haben, aber trotzdem Erfolge damit erzielen können. Also Gruppenarbeit kann auch wirklich toll sein. Und am Abschluss der Gruppenarbeit muss immer eine Auswertung sein. Also nicht sagen, okay, wir haben uns jetzt beschäftigt. Ne? Gruppenarbeit ist ja manchmal auch, wir erarbeiten uns Lernmethoden. Eine Gruppenarbeit könnte auch sein, also eine Partnerarbeit könnte auch sein. Nicht, dass man sagt, ihr beide erarbeitet euch dieses eine Thema. Meistens gibt es das Problem, dass man dann gar nicht so viel Zeit hat, alle Präsentationen zu hören, weil das, naja, sagen wir mal, sehr viel Zeit auch auf braucht, um dann alle Ergebnisse zu sehen. So, und aber trotzdem ist es ganz wichtig, dass diese Gruppenergebnisse präsentiert werden müssen. Das kann sein ein Plakat, das kann ein Rollenspiel sein, das kann ein kurzer Vortrag sein, eine kleine Präsentation, vielleicht ein Comic gezeichnetes und so weiter. Also hier die Gruppenarbeit hat aber auch natürlich wunderbare Vorteile und zwar hier müssen die Schüler miteinander kommunizieren. Also das kann nicht sein, ja, ich mache hier gar nichts und ja, aber dann manchmal muss man auch Schüler aus der Gruppenarbeit rauslösen und sagt, okay, du machst jetzt individuell weiter. Denn offensichtlich bringst du dich ja hier kaum ein und naja. So, warum finde ich den Frontalunterricht nicht so verteufelungswürdig? Ich hatte, kann ich mich erinnern, als ich damals Schülercoaches ausgebildet habe in der Evangelischen Schule Zentrum in Berlin. Das waren meine ersten Schülercoaches und die Jamila ist ja heute die Frontfrau von Schule im Aufbruch, war eine der Frontfrauen. Die war eine meiner allerersten Schülercoaches. Und die Frau Rasfeld, die Direktorin damals, auch die diese Idee hatte mit Schule im Aufbruch, hatte wirklich ein wunderbares Konzept entwickelt mit individuellem Lernen. Das heißt also Schüler oder jahrgangsübergreifend konnte also ein Schüler der 7. Klasse, einem Schüler der 10. Klasse oder der 9. Ohne weiteres Mathe erklären, weil der vielleicht schon ein bisschen weiter war, der andere hatten Probleme und die Schüler gar nicht mehr weiter wussten, dann erst sind sie zum Lehrer gegangen und sagen, hier, wir kommen hier nicht weiter, können Sie uns mal helfen? Das sind dann also Lehrer als Lernbegleiter. Da gibt's natürlich dann auch ganz viel Freiräume für die Lehrer, um tatsächlich individuell mit den Schülern zu kommunizieren, wo ist denn dein Hauptproblem und wo kann ich dir besonders helfen? Und dann kann man individuell darauf eingehen, weil die anderen ja beschäftigt sind. So, aber ich sagte, naja, Frontalunterricht findet bei Ihnen jetzt gar nicht mehr statt. Nein, das stimmt. Und da ist mir so eingefallen, ich hatte ja wunderbare Stunden, wenn ich mal so ein Storytelling gemacht hatte, nicht? Also, wo ich dann die Schüler gefesselt habe, wo sie dann, also fesseln im Sinne von spannend machen. Also, wo man sagte, naja, wenn ich hier eine Geschichte erzähle oder ein Geschichtsthema habe oder ein Erdkundethema, wo man wirklich wunderbar Spannung aufbauen kann, dann wäre das mit einer Gruppenarbeit oder individuellen Arbeit und so weiter überhaupt gar nicht möglich. Also ich meine die Situation, wo man so eine Nadel fallen lassen kann und die würde man hören, weil die Kinder so gespannt sind, wie das dann ausgeht. Und da kann man wirklich tolle Sachen mitmachen. Man kann auch tolle Vorträge halten, nicht? Also individuell und er sagt, okay, wir gucken uns gemeinsam einen Film an und unterhalten uns dann darüber anschließend. Dann ist es ja ein Unterrichtsgespräch. Aber die es ist am Ende, machen ja trotzdem alle das Gleiche zur gleichen Zeit. Und das ist dann dieser Frontalunterricht. Also es kann auch wunderbare Lernergebnisse erzielt werden im Frontalunterricht. Und im Frontalunterricht selber merke ich natürlich auch häufig, wo jemand eventuell Förderungsbedarf hat oder wo jemand eventuell auch mehr braucht. Also ich bin ja der Meinung, dass zum Beispiel in jeder Klasse 2, 3, 4 Hochbegabte sind. Das wäre das Normale, nicht? Also das gibt eine gaußsche Glockenkurve und auf der einen Seite gibt es die Hochbegabten, auf der anderen diejenigen, die etwas Schwierigkeiten haben und dann gibt es die große graue Masse. Grau ist sie dann aber nicht. Und unser Schulsystem ist ja eher auf diese Masse ausgerichtet, weder für die besonders Schlauen oder besonders Neugierigen und noch für die Lernschwachen, die gehen dann zur Nachhilfe und weiß ich was alles, oder kommen bei uns in der Akademie vorbei. Und jedenfalls ist es so, dass man da auch relativ schnell merkt, okay, ich muss hier individueller vorgehen und dann gibt es dann dieses individuelle Lernen. Und individuelles Lernen heißt also, die Schüler gehen eigenständig an ein bestimmtes Thema oder an ein bestimmtes Projekt. Das heißt also, ich könnte unterschiedlich unterrichten zur gleichen Zeit. Also ich kann frontal unterrichten mit einem Großteil der Klasse. Ich kann einem besonders begabten Schüler Spezialaufgaben geben. Er sagt, du bereitest dich jetzt darauf vor und dann gehst du nachher vor die Klasse und wirst dann dieses Problem erläutern, mit deinen Worten vielleicht viel besser als ich. Und gleichzeitig ist aber individuelles Lernen auch zum Beispiel, wo Schüler zum Beispiel Vokabeln lernen oder Formeln oder Merksätze und Gedichte und so weiter. Das geht ja nicht im Chor oder also das macht man jedenfalls nicht mehr. Und da ist es wieder ganz gut, wenn man dann individuell den Schülern viele, viele Lernmethoden beigebracht hat. Also das, was wir ja, was uns auszeichnet in der Akademie, also die müssen aus meiner Sicht alle das Mindmapping beherrschen. Sie müssen alle eine Merkmethode beherrschen oder am besten zwei. Also ich nutze immer diese Almut-Methode oder diese Körperliste. Die müssen alle mit dem ABC, also mit ABC-Listen arbeiten können. Sie müssen auch mal ein Kawa gezeichnet haben. Also das war alles meins, was bei mir im Unterricht auftauchte. Und sie müssen wissen, wie man zum Beispiel mit einem Wiederholungssystem sich Vokabeln einprägen kann oder Dinge auswendig lernen, wie man zum Beispiel mit Text umgeht, dass man also eine Fremdsprache versteht und nicht nur einfach nur platt als Vokabeln lernt oder so. Fazit. Aus meiner Sicht haben alle Methoden ihre Vor- und Nachteile, aber das Wichtigste dabei ist, mit einer Mischung zu arbeiten. Das heißt also, auch das Gespür sich zu erarbeiten, was passt jetzt für dieses Thema ganz besonders gut. Und dann geht man zielgerichtet daran und plant das. Und für euch, also für euch zu Hause, jetzt in der, sagen wir mal, bei Hausaufgaben und so weiter, auch hier immer versuchen, möglichst mit vielen Arten zu arbeiten. Also mal zusammen, zu zweit, mit eurem Kind Vokabeln abhören oder so etwas. Oder Gedichte gemeinsam lernen. Vielleicht Wenn also die Schüler oder die Kinder ein Gedicht lernen müssen, dann lernt Mutti eben auch ein Gedicht, aber vielleicht ein anderes. Ja, und dann ist man so ungefähr so ein bisschen auf Augenhöhe. Und gleichzeitig kann man sagen, ja, okay, wir gucken uns mal gemeinsam den Vortrag an und jetzt hältst du mir den mal. Oder ich zeige dir, wie du den ohne Stichpunkte halten kannst, ja, deine Präsentation, nur mit Bildern. Darüber werde ich nochmal einen Podcast aufnehmen, also gerade das Präsentieren, da meine Schüler, die durften nämlich keinen Spickzettel oder kein Stichwortzettel mit nach vorne nehmen, die mussten ihre Zuhörerschaft im Auge haben, also sie mussten sie angucken. Und da geht ein Stichwortzettel nicht so besonders gut oder Karteikarten oder so, ja. Und das kommt als nächstes dann. Also freu dich drauf. In diesem Sinne, also ich wünsche deinen Kindern und dir als Lehrer vielleicht oder als Lehrerin einen abwechslungsreichen und interessanten Unterricht. Herzlichst, dein Jens. Du hörtest den Podcast Bring dein Hirn zum Leuchten von und mit Jens Vogt. Gern lade ich dich ein, uns zu besuchen. Online findest du uns unter akademie-für-lernmethoden.de, unserem großen Online-Shop unter mindmaps-shop.de oder du kommst direkt vorbei in Fürstenwalde an der Spree in der neuen Spreestraße Nummer 2. Wir freuen uns auf dich. Dein Jens.